Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
So, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge haben wir mal wieder einen Special Guest dabei, nämlich unseren lieben Fabi aus dem Support.
Hi zusammen.
Unser Lead. So, Paragraph 17, Thema, total langweiliges Thema, Sicherheit. Ne? Da waren wir im Paragraph 6 soweit durch. Wir wollten uns heute mit der Folge Paragraph 17.7 anschauen, also Absatz 7. Ich würde Folgendes vorschlagen, wir zitieren erst wieder und fangen dann an zu sezieren. Ja? Nach dem Motto, wir verstehen heute mal in der Folge, was wie funktioniert. So, der Auftragnehmer hat die Sicherheit, binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss zu leisten, wenn nichts anderes vereinbart ist. Soweit er diese Verpflichtung nicht erfüllt hat, ist der Auftraggeber berechtigt, vom Guthaben des Auftragnehmers einen Betrag in Höhe der vereinbarten Sicherheit einzubehalten. Im Übrigen gelten die Absätze 5 und 6 außer Nummer 1 Satz 1 entsprechend. So, also wieder sehr verschachtelt, sehr verklausuliert, sehr zusammenhängend. Fangen wir an zu sezieren. Also, binnen 18 Werktagen.
Genau, so kompliziert ist es nicht, zumindest an der Stelle. Vertrag ist geschlossen,
ja.
18 Werktage plus im Kalender rechnen und bis dahin muss die Sicherheit da sein.
Also 3 Wochen, ne?
Ja.
Genau. Was kann man denn alles anderes vereinbaren? Hier steht ja dann, ne, der Ausschluss, liebe Zuhörer, wenn nichts anderes vereinbart ist.
Genau. Also sowohl nach oben als nach unten. Nach unten auf jeden Fall nicht so weit nach unten, dass ich gar keine Möglichkeit habe, in der Zeit die Sicherheit, kommt ja auch darauf an, was für eine Sicherheit zu bringen. In der Regel sind es ja immer noch die Bürgschaften. Und wenn ich dazu mindestens mal eine Woche brauche, um das mit meiner Bank abzuklären, vielleicht sogar eine Woche plus, wäre alles, deine Sicherheit muss in 3 Tagen da sein, Quatsch zu vereinbaren.
Ja. Soweit diese Verpflichtung nicht erfüllt ist, hat der Auftraggeber natürlich eine Berechtigung, anders Sicherheit zu bekommen, ne?
Ja.
Dem einfach Geld einbehält.
Genau, das ist ja ähnlich wie Sicherheitseinbehalt, deswegen verweist der letzte Satz ja auch auf die Absätze 5 und Absätze 6 im Paragraphen 18. Wenn die Bürgschaft noch nicht da ist, dann macht der AG den Sicherheitseinbehalt.
Das war diese Geschichte, rekapitulieren wir nochmal, Absatz 5 war dieses Und-Konto, ne?
Genau.
Dieses Sperrkonto und 6 war halt eben
das Einbehalten in Teilbeträgen von den Abrechnungssummen, ja.
Ja. Da, wo ihr euch schon mal Gedanken machen müsst, ne, dass nur 10%, ne, der ursprünglich vereinbarten Summe einbehalten werden kann. Denkt bitte dran, ne? Die Auftragswerte erhöhen sich in der Regel. Und was macht der Auftraggeber? Der schiebt immer schön die 10% weiter.
Ja, bis er irgendwann übersichert ist.
Ja. Und dann auf Null fällt. Genau, ja, das ist im Prinzip das, was hier nochmal drin steht. Also wir haben jetzt einfach eine Frist hier drin, wie was zu liefern ist und so weiter. Ja, guckt, dass ihr die einhaltet. Ist in der Regel aber in der Praxis auch kein Thema, ne?
Also nee, ist es. Also ich kenne tatsächlich keinen Fall, in dem das so eskaliert werden musste vom AG. Man muss es ja dann aus dessen Sicht betrachten,
ja.
Dass die 18 Tage irgendwann gerissen waren und keine Vertragserfüllungsbürgschaft übergeben wurde. Aber dann macht er halt den Einbehalt und den macht er ja dann in dem Moment auch zurecht.
Ja, der hat ja keinen Nachteil letztendlich durch diese Regelung, ne?
Nein.
Gut, dann gehen wir weiter in Absatz 8. Da gibt es 2 Nummern. Ich zitiere nochmal, wir machen erst, würde ich sagen, Nummer 1 und dann gucken wir uns Nummer 2 an. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung zum vereinbarten Zeitpunkt, spätestens nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche, zurückzugeben. Es sei denn, dass Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt sind. Dann darf er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten. So, jetzt wird es hochinteressant, weil hier stecken sehr viele Dinge drin, die in der Praxis kaum so gemacht werden. Fangen wir mal an, so zu sezieren. Was ist der vereinbarte Zeitpunkt?
Genau, also das ist jetzt tatsächlich wieder eine vertragliche Frage, haben wir einen Rückgabezeitpunkt vereinbart? Ja, das kann sein, wenn ich eine Ausführungsfrist vereinbart habe, dass ich dann auch einen Rückgabezeitpunkt vereinbart habe. In der Praxis ist das eher selten, dass es konkrete Rückgabezeitpunkte gibt in Verträgen, ne, sondern es wird sich an der Abnahme orientiert. Ja.
Und selbst dann wird ja nicht zurückgegeben.
Ja, und selbst dann wird nicht zurückgegeben. Ja, das passiert auch, ja.
So.
Aber so sieht es der Absatz ja auch vor, den du eben vorgelesen hast, die Nummer 1. Ne? Entweder es gibt einen vereinbarten Zeitpunkt und wenn nicht, dann spätestens nach der Abnahme.
Ja.
Plus, es muss die Sicherheit für die Mängel, für die Mängelansprüche übergeben sein.
Ja.
Und dann bekomme ich die Vertragserfüllungssicherheit zurück, in welcher Form ich sie auch immer geleistet habe.
Ja. So, und jetzt ist ein entsprechender Satz sehr, sehr, sehr spannend, nämlich der letzte. Dann darf der Auftraggeber für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der vorgelegten Sicherheit zurückhalten. Ja, was ist denn mit dem anderen entsprechenden Teil?
Genau, den muss er halt zurückgeben. Ja, also angenommen, er hat noch sicherbare Ansprüche in Höhe von 100.000 Euro, aber meine Vertragserfüllungssicherheit hat 300.000 Euro umfasst, dann müsste er ja 200.000 zurückgeben und die 100.000, die dürfte er einbehalten. Wenn ich die Bürgschaft übergeben habe, ist das natürlich schwierig, dann muss ich eigentlich die Bürgschaft austauschen oder sie zurückverlangen und der AG macht dann den Einbehalt. Ja, das müsste man abstimmen mit dem AG. Was für den AG vielleicht einfacher ist, wo er mitgeht. Wir wollen ja immer eine saubere Lösung haben, die beide Seiten zufriedenstellt. Ja. Und wenn das die Austauschbürgschaft ist, dann ist das die Austauschbürgschaft.
Ja, und jetzt müsst ihr euch überlegen, ihr hört ja hier zu, weil ihr Probleme habt draußen. Ne? Wir haben ja immer den Fall, dass der Auftraggeber euch Schwierigkeiten bereitet. So, das heißt, er ist stur und ignorant und will euch nichts zurückgeben, weil er denkt, ich brauche hier überragende Sicherheiten. So, jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, nehmen ruhig die 300.000 Euro und er hat jetzt 100.000 Euro Ansprüche. So, der kann ja jetzt nicht das Ding dritteln und dir nur zwei Teile zurückschicken. Ne? Die VB möchte gerne, dass er das Ding zurückschickt, dass er erstmal 100.000 von der Sicherheit, also von der Schlussrechnung einhält und du dann wieder eine Sicherheit über 100.000 bringst und der dann wieder dein Geld bezahlt. So sieht die VB das ja erstmal konform vor. Was machst du denn jetzt, wenn du vom Auftraggeber berechtigterweise einen Teil zurückbekommst und der sagt, mach ich nicht. Das ist ja die klassische Frage, wenn es um Streit geht. Ne? Welche Eskalationsmöglichkeiten habt ihr draußen, um das dann zu eskalieren?
Ja, erster Eskalationsschritt in Anführungszeichen ist wie immer Kommunikation, Frist setzen, auffordern, den Auftraggeber in Verzug setzen.
Ja.
Das ist immer das, was man selbst macht, was man als erstes macht. Das kann dann hin eskalieren über Nebenschauplätze, Eskalationsschritte, sage ich jetzt mal Presse etc., bis hin zu einer Herausgabeklage, ja, oder Zahlungsklage, je nachdem.
Ja.
Ja, wollen wir nicht hin, haben wir keine Zeit für, haben wir keine Lust zu, uns das einzuklagen oder rauszuklagen, kann aber tatsächlich manchmal, je nach Situation, je nach Auftraggeber, das muss man auch ehrlich dazu sagen, die letzte Möglichkeit sein.
Ja, und ihr müsst jetzt auch weiter so, ihr müsst immer das zeitabhängig denken, ne? Wenn der jetzt 200.000 Euro zu hoch besichert ist, dann kostet dich das jeden Monat Avalanteil für diese 200.000 Euro. Das wäre, wenn der in Verzug ist, ein Folgeschaden, der dir entsteht, den du natürlich inklusive Zinsen geltend machen musst, damit der merkt, hoppala, vielleicht läuft hier was falsch und dem Auftraggeber entstehen jetzt zusätzliche Kosten, weil der dieses Konstrukt nicht versteht. Ne? Wäre auch noch so ein außergerichtlicher Eskalationsweg. Und dann noch in einem Folgeding weitere Eskalationsmöglichkeiten, bevor es dann zu einer Herausgabeklage kommen muss, einfach so ein außergerichtliches Schreiben rausdrucken. Weil wenn du jetzt einen externen Juristen dazu willst, der merkt, dass du den schon in Verzug gesetzt hast, dass du so eine Rechnung geschrieben hast, dass der ne, berechtigterweise da Schaden bei dir erzeugt, dann kann da auch schon ja, ein vernünftiger, juristischer, nett und bestimmter Ton an den Tag kommen, ne?
Genau, also Jurist beziehungsweise eigener oder externer Rechtsanwalt ist auch sowieso immer einer der Eskalationsschritte.
Ja.
Vor Klage, ne, das ist auch die Regel, dass ein beauftragter Rechtsanwalt, ein mandatierter Rechtsanwalt erstmal nochmal außergerichtlich auf den Auftraggeber zugeht. Alles andere macht auch keinen Sinn.
Nee.
Ne, das ist schon die Eskalationsstufe, pass auf, gelbe Karte, jetzt wird es langsam ernst.
Ja, dass der Auftraggeber einfach merkt, ihr macht auch ernst. Ne? Es bringt ja, ja nichts, was anzudrohen und anschließend eben nicht zu handeln. Ne? Dann ist das für den Auftraggeber entspannt. So, dann passiert ja nichts. Der sitzt am längeren Hebel.
Ja, der hat halt auch eine schöne Situation, Position, der muss abwarten.
Ja.
Ne? Abwarten, was passiert.
Genau. Und das ist halt eben genau das, was wir beim professionellen Bauablauf nicht wollen. Es geht ja um diese Aktivität, um proaktives Treiben und nicht halt eben passives Bittsteller sein. Ne? Genau. Sehr schön. Und ganz, dann gibt es noch beim Paragraph 17 Absatz 8 die letzte Nummer, Nummer 2. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche nach Ablauf von 2 Jahren zurückzugeben, sofern kein anderer Rückgabezeitpunkt vereinbart worden ist. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt seine geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.
Genau. Ja. Tatsächlich relativ wichtig für die Praxis, diese 2 Jahre. Ich übergebe als Auftragnehmer eine eine Gewährleistungssicherheit, eine Sicherheit für Mängelansprüche, die der Auftraggeber hat. Und die übergebe ich grundsätzlich für 2 Jahre.
Ja.
Das ist das, was du gerade vorgelesen hast.
Genau.
Und nur wenn es im Vertrag ausnahmsweise anders geregelt ist, dann kriege ich sie später zurück. Also ich kriege sie nach 2 Jahren zurück, wenn wir keine Regelung im Vertrag haben. Und das ist wirklich häufig so.
Ja.
Und nur wenn es anders vereinbart ist, dann kriege ich sie später zurück. Anders vereinbart heißt, es gibt das in Verträgen, dass die Gewährleistungssicherheit oder der Zeitraum angeglichen wird an den Gewährleistungszeitraum selbst. Also wenn ich 4 Jahre Gewährleistung habe im Vertrag, in der VOB oder 5, anders vereinbart, geht ja auch, 5 Jahre und die Bürgschaft erst nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums zurückgebe, dann sind es halt eben 4 oder 5 Jahre. Ne? Aber grundsätzlich 2 Jahre.
Ja. Das heißt, ganz einfach praktisch für euch, lest mal eure FVs, lest mal eure BVBs und ZDVs, ob da irgendwas zu diesem Punkt drinsteht. Und wenn ihr feststellt, cool, ist ja nichts drin, macht euch einfach einen Reminder in die Zukunft, nämlich ab heute in zwei Jahre, und dann kriegt ihr das Ding zurück.
Ja, das ist tatsächlich was, was in der Praxis häufig untergeht, was aber durch einen Reminder sehr schön eigentlich zu regeln ist. Je nach Vertrag immer reinschauen, logisch, aber das ist recht leicht zu erkennen, ob jetzt der Rückgabezeitpunkt verlängert wurde oder nicht im Vertrag.
Ja, und damit sind wir bei dem Thema Sicherheiten am Ende. Was können wir aus der Praxis noch an Feedback mitgeben zum Thema Sicherheiten, was so brandaktuell im Kopf rumschwirrt?
Also es ist in der VOB relativ kompliziert formuliert. Es ist in der Praxis aber gar nicht so kompliziert. Es gibt die Vertragserfüllungssicherheit und es gibt die Gewährleistungssicherheit. Das sind gerade in öffentlichen Projekten die 2 Hauptsicherheiten, na, die es gibt. Ich übergebe die Vertragserfüllungssicherheit 18 Tage nach Vertragsabschluss, bekomme sie, wenn kein Zeitpunkt vereinbart ist, ungefähr zur Abnahme zurück. So um den Daumen haben wir uns ja eben angeschaut. Dann gibt es die Gewährleistungsbürgschaft für den Auftraggeber und entweder nach 2 Jahren zurück oder, falls länger vereinbart, dann auch ein bisschen länger. Aber das ist schon fast das ganze Geheimnis hinter diesen Sicherheiten, die da ausgetauscht werden. Ne? Der Auftraggeber hat sie, der hat das Recht, der soll sie bekommen. Alles andere sieht die VOB ja auch nicht vor.
Und denkt dran an die gestörten Bauabläufe. Ne? Das Ding zieht sich ursprünglich auf die ursprüngliche Vereinbarung, sprich Auftragshöhe und Auftragszeit. Ne? Alle Verlängerungskosten, längere Avale, doppelt so lang und so weiter, lasst euch das vergüten. Das habt ihr nicht von Anfang an einkalkuliert.
Ja, gerade bei den Vertragserfüllungssicherheiten, wenn ich die übergebe nach 18 Tagen, das Projekt sollte vorbei sein nach einem Jahr und jetzt sind wir im dritten Jahr und ich habe die Bürgschaft, die Sicherheit immer noch nicht zurück, das sind Verlängerungskosten.
Ja. Und den Fall gerade bei den privatgewerblichen Auftraggebern, das Spannende der Übersicherung oder halt des fehlenden Nachweises auf das Sperrkonto, das ist hochinteressant, dass die dann die kompletten Ansprüche auf die Sicherheiten verlieren. Das haben wir tatsächlich ja häufig, oder habt ihr ja als Potenzial häufig, nicht, dass man das direkt ziehen sollte, aber das ist einfach auch ein wichtiges Werkzeug, was man im Portfolio haben sollte, um sich auch wehren zu können, je nachdem, wie sich ein Projekt entwickelt. Ne?
Ja, also der Auftraggeber hat das Recht auf Sicherheiten, so sieht es die VOB vor.
Ja.
Er muss dann allerdings auch sauber damit umgehen und sich halt eben an die Vorgaben halten. Korrekt, ja.
Ja. Und ihr wisst ja, der Auftraggeber, der hat zwar so viele Pflichten und Aufgaben, aber wie ihr wisst ja auch, in gestörten Ablaufen ist fast alles pflichtverletzt. Ne? Und darum geht es ja einfach, das schön technisch, strategisch sauber zu dokumentieren, dass ihr halt am Anfang und am Ende einen massiven Verhandlungsrucksack habt, wo man einfach vernünftig auch aus der Sicherheit heraus, aus der Proaktivität heraus agieren kann. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Das war's zum Thema Sicherheiten. In einer anderen Folge werden wir uns mal überlegen, ob wir mal so einen Vertrag zusammen so sezieren und mal auseinandernehmen, insbesondere mit dem Fokus auf unwirksame Vertragsklauseln.
Es gibt einige spannende Themen, ja.
Und ihr lieben Zuhörer, euch erstmal alles Gute. Fabi, das war es ja von uns bis hierhin.
Danke dir.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Und gute Zeit und bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.